Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Ilka Petersen.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Und heute bei uns zu Gast auf dem roten Sofa die mehrfach ausgezeichnete Fernseh- und Theaterschauspielerin Maike Droste. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, wenn deine Mama in Augsburg der Nachbarin was erzählt, was würde sie als erstes erzählen? Dass du am Wiener Burgtheater eine der Hauptrollen hast oder dass dir 6,5 Millionen Menschen im Fernsehen zugeschaut haben?
Ich habe sie das noch nie gefragt. Ich glaube, sie würde sagen, dass ich am Burgtheater spiele.
Ja, weil das ist so, ja gut, dieses Theaterding. Ist das bei dir auch so das, was du ganz oben auf die Bewerbung schreiben würdest, weil du bist so vielfältig?
Ja, tatsächlich, das ist das, wo ich immer sage, da komme ich her. Ich habe Schauspiel studiert, ganz naiv. Ich wurde angenommen, bin da so reingeraten und habe, während ich studiert habe, nie drüber nachgedacht, dass ich auch vor der Kamera mal spielen könnte, sondern für mich war es ganz klar, ich gehe zum Theater und deswegen bin ich inzwischen sehr froh, dass ich, wie du sagst, so vielfältig arbeiten darf. Das ist wirklich ein großes Geschenk.
Ich meine, 6,5 Millionen Menschen, die dir da im Fernsehen zugucken, das ist schon eine ganze Menge und man könnte ja auch sagen, die Nachbarin könnte es bei Social Media irgendwo auf deinen Kanälen nachlesen, aber da sagst du ja, da will ich nichts mit zu tun haben.
Stimmt.
So, wir sprechen natürlich über deinen neuen Kriminalfilm, das Leben in Berlin und auch was du so liest, weil ja heute internationaler Tag des Buches ist.
Man sieht dir einfach so gerne zu. Ob schlagfertig.
Oh, hektische Flecke im Gesicht, Carla. Stress?
Nee, ist Nickelallergie gegen billigen Modeschmuck. Geht weg, wenn ich aus dem Zimmer raus bin.
Traurig oder ein bisschen verrückt. Maike Droste verzaubert ihr Publikum scheinbar mühelos.
Was? Wirklich?
Geboren und aufgewachsen ist sie in Bayern, hat dort ihre Liebe zum Theater entdeckt. Mit Anfang 20 ist sie bereits der Star auf der Bühne.
Ich mach alles alleine!
Das glaubst du wohl selber nicht.
Ihren TV-Durchbruch feiert sie hier.
Polizeihänger Sperbel Schmied.
Kultrolle in der ARD-Erfolgsserie Mord mit Aussicht vom Millionenpublikum.
Umso ernster nehmen wir das Ganze.
Preisgekrönte Schauspielerin und Hörbuchsprecherin Maike Droste.
Viele unterschiedliche Frisuren.
Ja, ich sah eine Weile aus wirklich wie eine Tante, als ich von diesem Kurzhaarschnitt wieder länger wachsen ließ.
Genau, Mord mit Aussicht waren noch die kurzen Haare.
Ganz, ganz genau, kurz habe ich dafür abschneiden lassen und dann wollte ich irgendwann wieder länger haben. Und jetzt im Nachhinein sehe ich, einige Jahre habe ich als Tante verbracht, frisurtechnisch.
Aber dein Gesicht ist ja der Strahl. Du hast auch einen neuen Kriminalfilm mitgebracht. Der Kommissar und, gibt es seit 2017, glaube ich, ne? Das Kind, die Wut und jetzt kommt die Angst.
Genau.
Erzähl mal kurz, worum es da geht, weil das war ja auch super erfolgreich. Und ich glaube, viele freuen sich, dass ihr das jetzt, dass ZDF diese Reihe wieder rausbringt.
Ja, es ist eine lose Reihe, die wir alle wirklich sehr gerne drehen. Diesmal steht tatsächlich, wie der Titel schon sagt, die Angst des Kommissars im Mittelpunkt, weil ich durch einen dummen Zufall ein Entführungsopfer werde.
Und du bist LKA-Psychologin dort, ne? Genau. Und du wirst irgendwie entführt.
Genau.
Dein Mann arbeitet auch.
Er ist der Kommissar.
Genau, bei der Polizei ist der Kommissar. Genau. Und wir können mal ganz kurz reingucken in diese Entführerszene, weil das finde ich schon so ein bisschen gänsehautmäßig.
Wann lässt du mich gehen?
Wenn Mutter tot ist, dann bin ich frei.
Frei wovon?
Ich habe Schulden. Nach Helenas Tod kommt die Strafe. Schon seit Jahren pflege ich sie und immer nur Leni, Leni, Leni. Jetzt ist sie glücklich.
Ich glaub dir nicht. Wenn Martha tot ist, brauchst du mich gar nicht mehr.
Das Messer, leg es weg. Leg es weg.
Man kann das jetzt schon gucken in der ZDF-Mediathek oder nächsten Montag wird es ausgestrahlt, 2015. Deshalb wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern, wie es weitergeht. Aber ich finde wirklich, wenn du da so stehst und dieses Messer hältst und dann so guckst, du bist da ja so drin. Also wie machst du das? Das frage ich mich so. Also im Gesicht, das ist irre.
Ja, das ist ja unsere Arbeit als SpielerInnen. Und tatsächlich macht man ja ganz viel mit dem Partner. In dem Fall René Schwittay, mit dem ich eine ganz tolle Zusammenarbeit hatte. Und mit der Regie und dem Kameradepartment. Dass ein Raum geschaffen wird, der, wenn möglich, angstfrei ist, wo man sich ausprobieren kann und wo die Partner, die Spielpartner dann zusammen im Moment diese Situation, die verschriftlicht ja nur ist, zum Leben erwecken.
Ja, du musst ja rein in diese Angst. Das muss man ja in deinem Gesicht sehen, dass du Angst hast und Wut und dieses Messer in der Hand und so.
Ja,
also dass man da so reinkommt, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Vor allem, wenn man dann zu Hause ist, dass man sagt, so, und jetzt bin ich bei meinen zwei Kindern und das habe ich jetzt dagelassen.
Ja, das stimmt. Das ist wichtig, finde ich immer wichtig für mich am Drehtagende, das Abschminken sozusagen, die Umziehen in Ruhe, dass man so die Rolle ablegt und dann auch wieder privat wird und nach Hause geht. Aber bei allem auch, wie schwer, wenn man schwere Szenen zu spielen hat, also emotional schwere Szenen, ist es trotzdem immer irgendwie schön. Es gibt trotzdem immer auch so einen Spaß dabei, weil man darin Dinge über sich entdecken kann, die man vielleicht vorher gar nicht wusste, im besten Fall.
Und diese LKA-Psychologin, was hast du jetzt in diesen drei Filmen festgestellt? Was ist von dir?
Tatsächlich, was ich sehr mag an dieser Figur Susanne Koch, ist, dass die sehr eigenständig ist. Das ist eine sehr selbstbewusste Frau, die mit dem Martin auch eine wirklich unabhängige Beziehung führt, eine sehr erwachsene Beziehung führt und die auch nicht so viele Worte macht. Also ich habe manchmal mehr von ihr schon abgeguckt, leider schaffe ich es noch zu selten vielleicht in meinem privaten Leben, dass man nicht immer was sagen muss. Mhm. Manchmal ist es vielleicht besser, nur zu hören.
Hier auf dem roten Sofa ist schlecht,
aber sonst
finde ich gut. Ist interessant, dass du dir tatsächlich von deinen Rollen für dich auch was rausnimmst, für dich als Person.
Ja, das ist dann irgendwie so ein gegenseitiges sich inspirieren.
Mhm. Wir haben ja schon über die Frisur gesprochen bei Mord mit Aussicht. Diese raspelkurzen Haare, das war ja auch, du warst auch Polizeimeisterin, geht auch so in die Ecke Richtung Krimi. Ich glaube, weil viele denken auch die ganze Zeit, ach, wie war das denn noch? Wir müssen unbedingt mal reingucken, weil das ja auch eine super erfolgreiche Serie war.
So, jetzt zum letzten Mal. Was lachen Sie so?
Nur so. Heike hat eben gerade erzählt, dass...
Das war's. Dass Andreas Zelonkas Auto die ganze Nacht in ihrer Einfahrt gestanden hat. Mhm. Hat er sie besucht? Frau Schäfer, ich fasse es einfach nicht.
Ja. Oh, Gottlieb. Mann, ich dachte, das hätte sich endlich mal erledigt.
Und was ist es diesmal?
Diesmal ist es was Ernstes.
Was?
Ja. Er sagt, die Musik von den WG-Lern ist ihm zu laut.
Ach, nö.
Ja, heute fährst du auch mal hin.
Ich geh hin. Egal mit wem, ich muss nämlich dringend mal in die frische Luft.
Bärbel!
Ja? Danke.
Schönen Gruß.
Wie ist das, wenn du das so siehst? Das ist, glaube ich, eine der ersten. Ne? 2008 ging es los, bis 2014.
Ja, ist lange her.
Ja.
Was ist jetzt, 2024?
Ja, ja.
Also ich sehe mein jüngeres Ich und denke, ah ja. Ja, stimmt. Ist ja interessant. Ganz anders als beim Theater, weil wir vorher drüber sprachen. Theater ist ja das unglaublich Schöne und gleichzeitig so Brutale, dass es verschwindet. Also, was ich unglaublich schön finde. Und Fernsehen oder Film ist ja aufgezeichnet für die Ewigkeit. Und man kann so sein altes Ich besuchen, was ich sehr schön finde. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Rolle spielen durfte, weil ich konnte unglaublich viel lernen. Und wie du gesagt hast, das war ja auch wirklich sehr erfolgreich und hat uns damit so bekannt gemacht.
Ja, dich vor allem auch. Aber das finde ich schön, dass du auch eher dankbar drauf guckst und nicht so denkst, ah, da hätte ich aber mal besser das spielen können oder so. Also weißt du, dass du ein bisschen kritisch guckst? Oh Gott,
natürlich, natürlich. Ja. Natürlich denkt man, oder ganz oft am Anfang habe ich ganz große Schwierigkeiten gehabt, weil wenn man Theater probt, hat man was gemacht und nimmt es nach Hause und denkt sich, oh, morgen muss ich es anders probieren. Klappt auch nicht immer, aber so. Und beim Drehen war ich fertig und dachte, Oh nee, das hätte ich ganz anders machen müssen. Kam am nächsten Morgen und dachte, ach so, ich kann es aber ja gar nicht anders machen, weil wir drehen ja schon, die Szene ist im Kasten, wir drehen einfach das Nächste. Das war in meinem Gehirn wirklich, hat lange gebraucht, um zu sagen, am Ende des Tages, ich lasse es. So ist es jetzt geworden und denk nicht drüber nach. Aber wenn ich es wieder sehe, gibt es schon den inneren Kritiker, der so sagt, hättest du mal anders. Oder? Aber ja. Es gibt auch Sachen, die ich immer noch gerne sehe.
Muss man, beim Radio sagt man immer, versendet sich. Und dann ist es dann gegessen.
Sagt man
beim
Fernsehen auch.
Ah, siehst du, guck, passt ja. Sag mal, jetzt haben wir, aktuell läuft ja die 5. Staffel davon, Mord mit Aussicht. Du hast dann aufgehört oder es wurde einfach beendet dann? Obwohl es ja so erfolgreich war.
Es wurde beendet. 2013 haben wir den letzten Film zusammengedreht, ein 90er, Mord mit Aussicht, der Film. Und dann lag es ganz lange brach. Und dann hat die ARD entschieden, das weiterzumachen. Und wir drei vom Hauptcast sind nicht mehr dabei. Genau.
Aber guckst du dir das dann noch an oder sagst du, das war eine Episode und für mich ist die jetzt vorbei?
Ja, genau ja. So. Für mich ist ja. Die jetzt vorbei.
Aber so Krimi-Genre, ist das so deins? Also bist du privat auch so ein Krimi-Fan? Nee, guckst schon so.
Nein, gar nicht.
Gar nicht, echt nicht.
Nee, wirklich gar nicht. Und ehrlich gesagt, glaube ich, fehlt mir auch so ein Stück im Gehirn, um so Krimi-Fälle zu lösen. Also für mich war das ganz schwierig. Als Bärbel Schmid hatte ich oft die dramaturgischen Texte, wann was passiert ist und um das zu sortieren. Und mir als Maike fällt es unglaublich schwer.
Aber dann haben wir vielleicht jetzt was für dich. Ein Vorschlag, wie du das vielleicht so ein bisschen trainieren kannst. Es gibt nämlich ein ganz tolles neues Spiel. Da kann man als Kommissar einen Fall lösen. So eben wie im Fernsehen. Mit allem drum und dran. Tatort, Zeugen, alles dabei. Und das hat ein Paar aus dem Norden erfunden. Aus Neustrelitz. Und Stefan Tinius Weiding hat auch gleich zwei spielfreudige Krimi-Fans gefunden.
In diesem Umschlag steckt ein Verbrechen. Ein Krimispiel. Franzi und Micha testen es.
Von irgendeinem Tisch. Obduktionsschein.
Auf die Spur des Täters führt umfangreiches Beweismaterial. Briefe, Visitenkarten, Stadtpläne, Personenbeschreibung.
Und das ist nochmal eine Übersicht. Hätte man jetzt gar nicht so erwartet, wenn man den Umschlag jetzt aufmacht. Also genau. Es hatte sich doch recht dünn angefühlt, aber dann kam erstmal dieser Wust von Informationen da raus.
Jetzt heißt es erstmal ordnen und gucken. Genau. Den Beginn finden sozusagen, aber genau. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache.
Ja.
Weiß nicht, ob du tot genug für eine Leiche liegst?
Sie haben das Krimispiel im Umschlag entworfen, Ulrike Erben und Jana Schüber. Es ist ihr erstes, deshalb sind Testspieler auch Familienangehörige. Vermarkten, verpacken, versenden, leisten sie in Eigenregie. Das kostet Zeit, die sie gern investieren, weil sie irgendwann bei einem gemeinsamen Spieleabend feststellen.
Das für uns das größere Rätsel ist eigentlich Rätsel zu entwickeln, weil das ist nochmal eine andere Stufe von Rätsel.
Das ist wie ein Puzzle. Man hat ganz viele Beweismittel, man hat zwar den roten Strang, aber man bastelt um die Beweismittel wie Puzzlestücke drumherum, damit die zusammenpassen und nachher wirklich ein Bild geben. Und es ist so wie dieser Moment, wenn du das letzte Puzzleteil halt in das Bild drückst.
Was sich herausfordernd anhört, ist es tatsächlich. Gut 6 Monate arbeiten sie in ihrer Freizeit am ersten Fall. Landen häufig in Sackgassen. Beweise korrespondieren nicht mit Tathergängen. Zeugenaussagen und Zeiten sind irreführend. Tatorte passen sie permanent an, schaffen Charaktere und einen Erzählstrang. Quasi wie Krimi-Autoren. Dazu erstellen sie Fotos von Plätzen. Alle Bilder sind fiktiv. Täter, Zeugen, Opfer erschafft künstliche Intelligenz.
Wo man bei so Stockfotos, die sonst im Internet angeboten werden, vielleicht zum Beispiel nicht genau die Kleidung hat, also die Person trägt nicht genau die gleiche Kleidung, die man haben will. Das kann man der KI halt sagen. Das ist wirklich ein sehr mächtiges Instrument, dass man den Hintergrund beeinflussen kann, dass man, wenn man sonst ein Stockfoto sich anschaut, dann hat man vielleicht genau die Person, die man haben will, aber die steht halt vor einem Hintergrund, der keinen Sinn ergibt jetzt für das Spiel.
Tathergänge konstruieren sie bei Spaziergängen, auch in Ulrikes Heimat Neustrelitz. Hier suchen sie nach Orten und Gebäuden, checken Entfernungen und Wegzeiten. Stimmt, gute
Idee. Könnte auch die Feuerwehr mit reinbringen, irgendwie, dass die da auch zeitlich, dass es schnell passiert, also dass es ein kurzes Zeitfenster war quasi. Da kann man den Tatzeitpunkt nochmal eingrenzen dadurch.
Man merkt direkt, wenn sich was unnatürlich anfühlt und ein Tathergang zum Beispiel überhaupt nicht realistisch ist. Und das soll ja auch für den Spieler sich nicht so anfühlen, als wäre das jetzt nur eine herbeikonstruierte Geschichte.
Ja.
Die Testspieler Micha und Franzi ermitteln noch, haben ein Passwort gefunden, eine Internetseite gehört zum Spiel, hier folgen sie Vernehmungen.
Denken Sie etwa, ich war die Mörderin? Ich war das nicht, ich schwöre.
Ich glaube nicht, dass man pausieren kann, weil man dann, glaube ich, viel vergisst. Man muss das Spiel im Ganzen an einem Abend spielen. Und das ist auch, das schaffen wir auch.
Von gut 2 Stunden Spieldauer gehen die Macher aus. Zu bestellen ist das Krimispiel Deductus, der letzte Bissen, mittlerweile online. Erste Auflage, gut 500 Stück.
Ja, mal was anderes als Scotland Yard oder Cluedo. So, wäre das was eigentlich für euch zu Hause? Deine Kinder 14 und 18?
Nee.
Die würden nicht sagen, so Spieleabend am Sonntag, mal so ein Krimi?
Nee, ein Krimi glaube ich nicht. Spieleabend machen sie manchmal noch mit mir, aber ich bin auch nicht so eine große Brettspielverfechterin. Man macht es natürlich, Karten und so, aber wir sind jetzt alle nicht so totale.
Wie machst du das eigentlich? Du bist jetzt seit 11 Jahren freischaffend, wo wir gerade bei deinen beiden Söhnen sind. Du musst ja auch oft den Ort wechseln. So. Wie war das für dich?
Ja, wie für viele Mütter, einfach sehr anstrengend, oder wie für die meisten, glaube ich, berufstätigen Mütter, macht man so einen Spagat und hat, egal wo man ist, immer ein schlechtes Gewissen.
Mhm. Ja, das glaube ich, kennt jeder.
Genau, ich glaube,
okay, aber du hast dann, jeder. Aber das war da, hast du jemals darüber nachgedacht, irgendwie zu sagen, okay, ich kürze das ein oder vielleicht dir auch manchmal die Frage gestellt, weil die Schauspielerei ist ja auch was, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, okay, das plane ich für das nächste halbe Jahr. Mhm. Was ja dann mit 2 Kindern noch schwieriger ist. Ne?
Nee, also es war für mich immer ganz klar, habe ich auch immer meinen Kindern gesagt, ich liebe euch und ich liebe auch meinen Beruf und ich möchte meinen Beruf machen. Aber natürlich kommt man immer wieder in Phasen, wo man denkt, oh nein, jetzt muss ich irgendwie was anderes machen. Aber ich bin auch nicht... Es ist ja auch mein Beruf, mit dem ich Geld verdiene und man muss auch einfach immer wieder Arbeit annehmen, um die Miete zu bezahlen, so wie jeder andere Mensch auch, der arbeiten geht, um seine Miete zu bezahlen. Und wenn dann die Arbeit in einer anderen Stadt ist, dann hat meine Mutter extrem viel geholfen, also die Oma und Freunde und meine Kinder haben immer super mitgemacht. Also
ja, das ist so, dieses soziale Netz ist wichtig. Ne? Wenn der Hammer, da hast du tatsächlich auch, da konntest du wahrscheinlich deine Erfahrung mit einbringen, eine berufstätige Mutter gespielt in Berlin, das war wahrscheinlich auch ganz praktisch dann, ne, wenn man vor Ort dreht. Und das ist eine Serie, die ja so um Frauenfreundschaften geht. Gut, ein Mord ist dabei, das ist jetzt bei dir ja öfter so, haben wir gelernt. Und wir gucken mal ganz kurz rein, was das für eine wirklich lustige Serie im ZDF ist.
Was machen wir jetzt? Wird es ein Saufspiel? Dann wird er wohl gemütlich noch mal ein Glas Wein trinken dürfen. Gemütlich? Stopp. Mach dich mal locker. Ich will mich aber nicht locker machen. Habt ihr Stress, Hannes und du? Er ist einfach sehr präsent. Das heißt? Er bringt Haken in der Küche an. Dieses Schwein.
Darum geht es eben, ne? So diese Frauen, die untereinander irgendwie dann auch so ihre Lebensgeschichten teilen. Hast du dich da so ein bisschen wieder gefunden? Wobei du bist ja da so ein bisschen so eine Pessimistin fast, ne?
Ja, eine, die immer den Weltuntergang sieht, sobald irgendwas passiert. Das bin ich tatsächlich gar nicht. Da musste ich mich viel mit beschäftigen und habe viel Menschen beobachtet im näheren und weiteren Umfeld. Und
doch einige gefunden dann.
Doch einige Beispiele gefunden, ja. Aber für mich war es, das war tatsächlich ein gar nicht so einfacher Punkt, diese Maike, die immer Alarm schlägt sozusagen bei allem.
Aber tolle Serie, kann man immer noch gucken in der ZDF-Mediathek, weil das ist ja schon ein bisschen her, diese Serie. Aber ich selbst habe sie auch geguckt, fand die nämlich wirklich richtig lustig. Und was ich auch total schön fand, war mal so dieses Frauenfreundschaft als Thema. Und eben auch Frauen, die über 40 sind. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, Vorstadtweiber ist mir eingefallen. Es gibt gefühlt immer mehr so auch Frauen über 40. Hast du auch das Gefühl, dass das mehr wird, diese Serien? Dass Frauenfreundschaft mehr ein Thema ist, Frauen über 40 mehr vorkommen oder gar nicht?
Also allgemein ist es ja so, dass jetzt in unserem, speziell bei uns im Beruf, für Frauen, für Schauspielerinnen über 40, es wirklich wesentlich bergab geht mit den Rollenangeboten. Also es gibt viel weniger Rollen und viel mehr Schauspielerinnen. Also der Markt ist da sozusagen unausgeglichen. Ich finde, in den letzten Jahren gibt es absolut den Versuch, da dagegen zu arbeiten. Aber da ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja, mir ist das nur aufgefallen, wahrscheinlich, weil es überhaupt auftaucht jetzt.
Exakt,
oder?
So. Genau. Also ich nehme mal an, dir ist es aufgefallen, weil es davon im deutschen Fernsehen noch nicht so viel gibt.
Also Männer kriegen deutlich mehr Angebote dann in dem Alter.
Ja, da ist auch das Alter überhaupt nicht das Thema. Also bei uns Frauen ist nach wie vor das Alter, auch wenn wir natürlich immer mehr Bewusstsein in die Gesellschaft bringen und immer mehr Bewusstsein auch von den Schauspielerinnen aus versucht wird, in die Gesellschaft zu bringen, was Gesine Gukowski und Jasmin Tabatabai und Ruth Reinicke haben da vor, glaube ich, einem Jahr die Initiative, nee, schon vor zwei Jahren, einen großen, großen Aufruf gestartet, um zu sagen, auch die Inhalte, die erzählt werden über Frauen über 40, da müssen wir wirklich mal aufholen. Also wir sind einfach entweder die Mütter oder wir sind verlassene Ehefrauen. Mhm. Oder dann kommt gleich die Oma sozusagen, mhm, wenn man es sehr polemisch sagt. Und dass wir sagen, hey, aber wir Frauen über 40 haben so viel zu erzählen und es gibt viel unterschiedliche Geschichten. Mhm.
Und dass das vielleicht auch mal eingefordert wird, ne? Dass die Frauen eben auch selbstbewusst sagen, wir wollen die auch sehen und wollen die Geschichten hören und genau, eben nicht diese abgedroschenen.
Genau.
Du hast dich aber trotzdem ein bisschen breiter aufgestellt. Du coachst auch Führungskräfte. Ne? Das ist wahrscheinlich auch für dich, dass man sich einfach überall so ein bisschen eben auch engagieren lässt. Was coachst du da und wie machst du das?
Also ich bin dazu gekommen, weil ein ehemaliger Priester ein Institut gegründet hat für verantwortungsvolles Führen. Den kannte ich privat und er hat mich gefragt, ob ich diese Führungskräfte, die vornehmlich aus dem medizinischen Bereich kommen, also Chefärzte, Klinikchefs und so weiter, ob ich denen ein Modul geben könnte über Körpersprache und Authentizität. Das ist schon vor über 10 Jahren passiert. Also ich mache das seit über 10 Jahren immer, wenn ich es vereinbaren kann mit meinen anderen Projekten, dann mache ich das sehr gerne, weil ich finde auch, dass es extrem wichtig ist, seinen Horizont zu erweitern. Und als Schauspielerin bin ja ich mein Instrument. Und je mehr ich kennenlerne und meine Welt vergrößere, desto mehr fließt ja auch in meine Arbeit mit ein.
Das finde ich aber spannend. Aber wie bringst du dann einen Professor, Doktor bei, der irgendwie, dass er authentisch rüberkommen muss und so, das ist ja auch nicht so einfach.
Nee, tatsächlich. Und als ich angefangen habe, hatte ich auch große Sorge und dachte ich, oh Gott, was kann ich denen beibringen? Aber natürlich sind gewisse Dinge für mich, was mein Körper, meine Stimme, meinen Umgang, vor der Kamera, vor Leuten sprechen, auf der Bühne sprechen, ist ja für mich inzwischen ganz normal. Und für diese Menschen eher, vielleicht eine Ausnahme oder
was ist denn dein erster Tipp dann, ganz kurz noch?
Also mein erster Tipp ist auf alle Fälle immer, vertraut eurem Körper. Euer Körper, ihr könnt nichts verstecken. Wenn ihr denkt, ihr könnt verstecken, dass ihr super nervös seid, euer Körper lässt es irgendwo raus, sei es am Fuß, sei es an der Hand, sei es am Zucken. Und immer erstmal offensiv damit umgehen, wenn man total nervös ist, das vielleicht sagen. Mhm. Dreimal tief durchatmen. Und dann machen wir ganz viel Arbeit über Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ja, das macht viel Spaß.
So, wir möchten gleich natürlich noch mal in die Datscha. Die haben Sie vielleicht zu Beginn schon gesehen. Das ist so dein Erholungsraum, wo du Kraft schöpfst, Bücher liest. Und heute kommen wir auch noch zu den Büchern, denn es ist Internationaler Welttag des Buches heute. Am 23. April 1995 von der UNESCO ins Leben gerufen, um eben die Lust am Lesen zu feiern. Und deswegen hat Bettina Lehnert einen ganz besonderen Buchladen für Sie besucht.
Die Hühner gehören zu Niedersachsens amtierender Buchhandlung des Jahres. Sie liegt im idyllischen Wardenburg im Landkreis Oldenburg und gehört Katrin Wellmann. Seit knapp 10 Jahren gibt es hier Bücher und Beratung für alle Fälle.
Okay, ich weiß nicht, was
der. Er mag gar nicht lesen.
Er mag gar nicht lesen.
Aber das ist doch vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, genau.
Die Kunden reisen sogar mitten aus Oldenburg an oder kommen ganz aus der Nähe.
So, Also wir sind hier aus demselben Ort, ein paar Straßen weiter. Und für uns ist das immer die erste Anlaufstelle für alles, was Bücher oder Geschenke oder so angeht. Genau.
Katrin Wellmann kehrte mit ihrer Familie aus Hannover zurück nach Wardenburg. Eigentlich wollte die Lehrerin die Buchhandlung ihrer Schwiegermutter direkt im Ort übernehmen. Aber das Geschäft lief nicht mehr. Sie mussten schließen.
Ein Leben ohne Buchhandlung ist irgendwie nicht möglich. Und mein Mann und ich haben dann erst mal unseren vierten Sohn bekommen. Und dann kam die Idee im Garten auf dem Liegestuhl bei der Überlegung, was möchtest du denn weitermachen? Warum machen wir nicht hier eine Buchhandlung auf?
Ein halbes Jahr hat der Umbau gedauert. Was sie konnten, haben sie selbst gemacht.
Das war ganz früher ein Schweinestall tatsächlich. Also hier waren so Schweinebuchten. Das ist aber schon 40 Jahre her. Also wir haben den Hof 2010 gekauft und haben das eben als Garage genutzt, als Holzlager.
Die Buchhandlung läuft. Der Kredit für den Umbau ist abbezahlt und die Personalkosten sind niedrig. Die Buchhandlung ist nur stundenweise geöffnet. Wer da nicht kann, geht zum Bücherhäuschen.
Ja, das war im Grunde aus so einer Notsituation. Also mit Corona war ja dann klar, wir können die Buchhandlung nicht öffnen und die Kundinnen und Kunden sollen aber trotzdem ihre Bücher bei uns bestellen und in die Buchhandlung kommen. Und dann haben wir dieses Häuschen im Garten stehen gehabt. Das war ursprünglich als Hühnerhaus geplant. Und dann haben wir dieses Häuschen in den Vorgarten hier gestellt und das auf Social Media und auf unserer Homepage geteilt. Und die Kundinnen und Kunden haben weiter Bücher bestellt und die hier abgeholt.
Auch diesen Bilderbuchpfad hat sich Katrin Wellmann zu Corona-Zeiten ausgedacht. Ihr Sohn Matti und seine Freunde sind große Fans.
Da kann man hier die ganze Geschichte lesen. Erste Seite, zweite Seite und geht dann halt die ganze Straße einmal hoch.
Die Geschichte wechselt jeden Monat. Diesmal handelt sie von dem kleinen Schimpansen Jim.
Ich habe Frühlingsfieber und es ist ganz wunderbar.
Nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre Kunden steckt Katrin Wellmann mit ihrer Begeisterung für Bücher an.
Meine Mutter hat immer viel gelesen und wenn ich so mit meiner Familie irgendwie in die Stadt gegangen bin, Spielzeug gab es natürlich nicht, aber ein Buch war immer drin. Also meine Eltern haben das natürlich auch total unterstützt, das Lesen. Und das ist in die Wiege gelegt, glaube ich.
Die Ideen rund ums Buch gehen ihr nie aus. Es gibt jede Menge Lesungen oder das Angebot, hier nach Ladenschluss ganz ungestört zu stöbern.
Und dann wären wir auch ganz allein unter uns. Ja, genau. Niemand anderer ist
genau,
da.
Genau, ihr habt die Buchhandlung ganz für euch.
Ja, das mache ich. Das ist bestimmt ein tolles Geschenk und damit rechnet sie nicht. Das würde ich ihr gerne schenken.
Ja, Prost.
Diese beiden haben einen literarischen Escape Room gebucht. Es gibt Sekt, Süßigkeiten und 1,5 Stunden Zeit, um das Rätsel um eine verschwundene Autorin zu lösen.
Wir sind in der Datsche von Schauspielerin Maike Droste zu Gast. Also sie scheint einen sehr grünen Daumen zu haben, wenn ich mich hier so umgucke, was hier so alles wächst. Super, super schön. Die Datsche bei Berlin, warum hast du die?
Die habe ich schon ziemlich lange, wenn man in der Stadt aufwächst, man automatisch die Sehnsucht nach Land und Natur hat. Und dann lief die uns irgendwie zu, das war tatsächlich ein Zufall. Und dann wurde das so ein zweiter schöner Ort, wo man umgraben kann, sich mit nichts beschäftigen muss, außer mit den Händen, was extrem gut tut, finde ich, als Ausgleich.
Und lesen, wo du hier noch schon ein Buch lest. Ich glaube, das ist nicht dein Buch, aber wo wir gerade über den Internationalen Tag des Buches gehört haben.
Inzwischen kann ich wieder viel lesen, weil es gab schon eine Zeit, als die Kinder kleiner waren. Da konnte ich wirklich nur, habe ich nur das geschafft zu lesen für den Beruf und nichts sonst. Und genieße sehr, dass ich wieder lesen kann. Jetzt gibt es natürlich schon wieder ganz aktuelle Bücher. Aber was mich zuletzt extrem mitgenommen hat, war von Virginie Despentes, einer französischen Autorin, die Trilogie Vernon Subutex. Eine ganz tolle Romantrilogie.
Despentes. Weil ich glaube, alles kann man sich nicht merken.
Despentes schreibt man sie.
Dankeschön. Weil gehört hat man davon, glaube ich, tatsächlich im Buchladen oder im Plattenladen war das? Oder?
Ein Pariser Plattenladenbesitzer, der obdachlos wird und dann große Happenings mit Musik entspinnen sich. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch über, ja, wie auch reflektierend, wie leben wir, in welchen Privilegien leben wir, wovor haben wir Angst, was haben wir Angst zu verlieren. Und eben von einer Frau geschrieben, ich fand es extrem toll.
Schön. Sag mal, und hier dann so, wo wir gerade bei diesem Entspannen dann sind oder bei der Literatur, die du dann eben hier liest, ist das so, dass das so ein Urlaubsort dann auch für dich ist? Also, weil viele kennen im Norden Schrebergärten, wo man aber dann eben nicht übernachten kann. Aber ich glaube, bei einer Datsche ist das anders, oder?
Ja, genau. Das ist, also ist auch wie eine kleine Hütte, ne? Und da gibt es ein Bett. Also im Winter geht's nicht, das ist definitiv zu kalt. Aber Frühsommer, Sommer über kann man da immer total gut schlafen. Und
also das ist erlaubt, weil bei Schrebergärten ist teilweise wirklich verboten.
Ah, das wusste ich nicht. Mhm. Ah nee, das ist erlaubt, absolut. Du kannst auch da wochenlang verbringen, wenn du Lust hast. Kannst deine ganzen Sommerferien da verbringen.
Und auch, du musst auch nichts anpflanzen, wenn du nicht willst?
Nein, das ist bei uns extrem toll. Das ist eine, so eine Anlage, die gehört einem Angelverein. Also man muss in dem Angelverein beitreten und kann theoretisch einen Angelschein machen. Ich habe noch keinen gemacht.
Warum?
Ich schäme mich auch.
Das ist, glaube ich, auch vom Gefühl her nicht so einfach. Ich wollte auch so gern einmal, weil ich dieses Angeln an sich eine so schöne Beschäftigung finde. Ja. Aber das mit dem Töten der Fische, das sehe ich mir nicht so. Ist das bei dir auch der Grund?
Ja, und tatsächlich es ist wieder mal, obwohl ich extrem gerne neue Sachen lerne, habe ich dann immer andere Sachen, die ich zuerst machen wollte. Und dann rutschte der Angelschein immer wieder auf der Liste ein bisschen weiter nach hinten und wie man das so kennt bei den To-Do-Listen, die
ja
dann stetig länger werden.
Schreibst du immer welche?
Bist
du
auch nee, im Kopf habe ich die und manchmal denke ich mir, müsste anfangen, sie aufzuschreiben, damit man dann auch was durchstreichen kann.
Und hier in deiner Datsche, bist du da auch mit deiner Familie, dann mit deinen beiden Söhnen oder sind die jetzt raus mit 14 und 18?
Also die wollen jetzt alleine dahin und gehen mit ihren Freunden dahin, was ich auch toll finde. Und
das darf man da auch Party machen?
Ja, also man muss natürlich respektvoll den anderen Leuten gegenüber sein, aber grundsätzlich ja. Und natürlich auch ist es sehr schön, wenn man mit Freunden selber dahin geht und feiert oder Nachmittag, Abend, wenn die ein Zelt mitbringen, können sie auch noch übernachten.
Das ist wirklich ganz anders als in den Schrebergärten, die ich kenne. Da muss auch überall irgendwie was gepflanzt haben. Nur dieser Nutzgedanke, der ja auch toll ist, ne? Dass man irgendwie wirklich sich was anpflanzt und das eben auch essen kann.
Ich fände das ganz toll, aber das tatsächlich, dazu liegt die zu weit weg. Und wenn man Gemüse anpflanzt, muss man ja wirklich jeden Tag da sein, jeden Tag wässern, sich gucken, dass keine Schädlinge hinkommen.
Wie machst du das überhaupt mit so einer Datsche? Weil ich meine, so viel wie du reist, also...
Ja, letztes Jahr war ich wirklich ganz, ganz wenig da und ich teile es mir mit meinem Bruder, der hat zwei kleine Kinder und mit seiner Frau und wir helfen uns dann immer mit der Arbeit, was es zu tun gibt, sonst würde ich das nicht schaffen.
Auf jeden Fall sieht es super, super schön aus und dass das auch jeder sehen kann, ist nicht selbstverständlich. Also bei uns in der Familie ist es eben auch so, dass einer fast blind ist und der kann das ja dann jetzt hier nicht sehen, was Tolles aufgebaut wurde, diese ganzen Farben und so. Aber das Schöne ist eben, das wird auch in die Sprache gebracht. Also so, dass jeder diese Sendung, die gerade läuft, eben auch miterleben kann. Genauso natürlich, wenn man nicht hören kann, dann gibt es einen Untertitel. Also so, dass eben jeder dabei sein kann. Das finde ich total toll. Und deshalb haben wir Andreas Moll mal losgeschickt, um zu schauen, wie das überhaupt funktioniert.
Danke für die Einladung, Punkt.
Live-Sendung während unserer Live-Sendung.
Ich finde es mutig, dass du das aufgeschrieben hast, Punkt.
Wenn Inka auf dem roten Sofa talkt,
eine sehr persönliche Geschichte, Punkt.
Spricht Marc Ziebert
mit den Lücken zu leben.
Alles nach für die Untertitel der DAS-Sendung.
Es geht auch darum, ein eigenes Leben zu kriegen, Punkt.
Neben ihm checkt Celine Vollbrecht Wort für Wort in den Untertiteln. Ein Einsatz wie im Cockpit, höchste Konzentration.
In der DAS-Sendung, das Interview, das kann ja nicht vorbereitet werden. Da können wir die Untertitel nicht haben. Das heißt, wir müssen sprechen, müssen halt schon immer in Untertiteln denken, während wir zuhören, sprechen, schon wieder weiter zuhören, damit wir auch den nächsten Untertitel wieder schicken können.
Für die Vorproduktion, da kann man immer noch mal zurückspulen und gucken, so, okay, was hat er gesagt, wie war das? Das geht natürlich in der Live-Sendung nicht.
In der Untertitelredaktion beginnt die DAS-Sendung schon knapp 3 Stunden vor dem Sendestart um 18.45 Uhr. Zunächst werden die bereits fertigen Beiträge untertitelt. Ein Beispiel, das schmeckt. Rainer Sass kocht Gnocchi.
Die werden so schön. Ich kürze das natürlich beim Sprechen auch direkt ein bisschen zusammen, weil man einfach ein bisschen mehr Zeit braucht zum Lesen als das Gehörte. Sie merken das an der Konsistenz.
Sie sprechen hier Wort für Wort nach, weil die Software nur ihre Stimmen fast fehlerfrei versteht. Und die musste sie natürlich auch erst kennenlernen, sagt Redaktionsleiter Peter Lindner.
Die Spracherkennung, muss man sagen, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm verändert. Also die Erkennung ist halt deutlich besser geworden. Nichtsdestotrotz muss jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei uns ein eigenes Sprachprofil aufbauen in dieser Spracherkennung. Das heißt also, das geht nicht so, dass man heute anfängt und morgen live untertiteln kann.
Celine Vollbrecht hat so ein Sprachprofil, doch die Gnocchi haben so ihre Tücken.
Das schreibt erstmal alles, was ich sage. Manchmal versteht es mich ein bisschen falsch. Hier hatten wir ja gerade die Gnocchi. Das war jetzt kein Wort, was im Vokabular enthalten war. Das habe ich dann einmal korrigiert. Ich glaube, gerade war es Jackie.
Anders ist das bei fiktivem Fernsehen wie der Kulturserie Kafka. Dafür haben sie hier viel mehr Zeit und verschriftlichen auch Stimmfarbe und Musik, Gefühle und Klänge.
Alle Geräusche, die irgendwie relevant für das Verständnis sind, werden auf jeden Fall untertitelt. Und wir machen immer mit so zwei Sternchen, signalisiert wird, dass es sich dabei um ein Geräusch handelt. Und bei Musik wird es dann mit zwei Noten gezeigt.
Der Unterschied zwischen fiktiven und journalistischen Formaten ist enorm, gerade was den Zeitdruck und die Auffassungsgabe des Teams angeht.
Demenz, Alzheimer.
Mitarbeiter und Software müssen ständig neue Vokabeln lernen, die Thema und Gast mitbringen.
Diese Spracherkennungssoftware, mit der wir sprechen, die muss ja auch die Begriffe kennen, die zu dieser Person gehören. Und da ist ja häufig dann Fachvokabular gefragt und da muss man sich ein bisschen einlesen und diese Begriffe dann halt auch anlernen lassen von der Software.
Und dann ist die DAS-Live-Sendung um 18.45 Uhr. Volle Konzentration auf die Untertitel. Nebenan 19 Uhr die Untertitelung der NDR-Talkshow. Diese wurde bis eben vorproduziert. Nun werden die 2 Stunden Gespräch für die Ausstrahlung in 3 Stunden verschriftlicht. David und Jens machen das abwechselnd.
Ich habe die 5 Minuten von 6:45 bis 6:20. Und jetzt gleich ist es soweit. Nun fange ich an reinzuhacken. Jens macht die ersten...
So entstehen hier am Roten Baum Tag und Nacht die Untertitel. Teamwork für barrierefreies Fernsehen.
Aber Wahnsinn auch, ne? Wie schnell die das machen müssen. Das ist auch ganz schön der Zeitdruck, ne?
Absolut, absolut.
Wir haben ja darüber gesprochen, du bist eben auch Coach für Führungskräfte. Ja. Yoga machst du auch seit 20 Jahren. Ja. Jetzt denkt natürlich die eine oder andere, genau, Schauspielerin, Yoga, Coach.
Absolut. Und ich möchte dazu auch noch mal sagen, dass ich neulich, dass mich das tatsächlich immer noch, dass ich das sehr schade finde, dass das in der allgemeinen Öffentlichkeit oder der breiten Öffentlichkeit immer noch so despektierlich gesehen wird. Weil erstens ist es ja eine Erweiterung des Horizontes. Ich mache es schon sehr lange. Und ich habe es neulich tatsächlich auch in der Berichterstattung, in dem Porträt gelesen über eine sehr tolle Schauspielerin. Und da wurde sehr despektierlich über diese Nebenberufe gesprochen, was ich extrem schade finde.
Ja, es ist so dieses Coach, ne? Weil jeder jetzt wahrscheinlich
Coach sein darf.
Wie so, du gesagt genau, hast. Das ist nicht genau. Das ist kein geschützter Beruf. Genau. Und dann wird das schnell so abgetan. Aber ist es ja gar nicht.
Genau.
Ich würde ganz gerne noch, wo wir das gerade auch mit diesem Druck gesehen hast, weil du gibst ja Tipps, wie man mit Druck umgeht, mit Stress umgeht. Vielleicht kannst du uns noch so eine Übung mitgeben heute.
Natürlich, ich kann dir zeigen, die können wir das im. Sollen wir es im Sitzen machen?
Ja. Also wie du willst.
Die heißt die Dampflokomotive.
Das passt schon.
Damit das auch zum Hörfilm passt,
ja,
das gut.
Ja.
Also wir atmen ein und nehmen die Hände hoch, so durch die Nase einatmen und dann die Hände auf die Knie legen und nach unten gehen und
okay. Wie oft muss ich ausatmen?
Bis du keine Luft mehr hast und das Ganze wiederholst du 5-mal.
Und was passiert dann mit mir?
Dann bist du zen-mäßig ruhig.
Ehrlich? Okay, einmal machen wir es zusammen, komm. Sie am besten zu Hause auch mitmachen.
Durch die Nase einatmen. Auch beim schlechten Film kann man das gut machen. Und.
Ich war eher der ICE, ich war schnell durch.
Du musstest ein paar mehr Wiederholungen machen.
Hast du vielleicht noch was? Weil das ist jetzt was, okay, das kann man machen, wenn keiner guckt, so, ne? Aber.
Kann man auch sehr gut machen, wenn man sich im Streit zum Beispiel irrsinnig aufregt. Schon allein, dass man es dann macht, wird wahrscheinlich sehr viel Humor in die Streitsituation bringen.
Ich habe tatsächlich auch, ich habe es auch mal als Tipp bekommen, einfach ganz laut dreimal ausatmen, wenn mich was richtig fertig macht.
Ja, das hilft.
Und so was ganz Kleines, was man machen kann, wenn man morgen eine Präsentation hat oder irgendwas, was einen stresst. So was ganz Kurzes.
Was ganz Kurzes ist, 3 Minuten am Wecker einstellen und so langsam ein- und ausatmen wie möglich.
Okay. Das probieren wir aus. Und morgen geht es auch um Ihre Gesundheit. Da geht es nämlich ums Herz. Professor Dr. Renate Schnabel, Kardiologin und Herzexpertin, ist bei uns zu Gast. Ja, ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.